Gott ist gut. Und ihr dürft jetzt Platz nehmen und sagt zu eurem Nachbarn, Gott ist gut. Halleluja. Und wir haben heute ein sehr spannendes Thema. Ein sehr besonderer Gottesdienst. Es geht um Kopf- und Bauchentscheidung. Und bevor wir loslegen, möchte ich, dass wir gemeinsam für unseren Pastor beten. Unser Pastor ist jetzt in Russland und er dient dort, er predigt dort. Er hat ein sehr straffes Programm. Und lasst uns deshalb für ihn beten, für Schutz und Segen. Unser himmlischer Vater, wir bitten dich für unseren Pastor, segne ihn, beschütze ihn, bewahre ihn und lass ihn ein Segen sein für die Gemeinden, die er besucht. Lass ihn ein Segen sein für die Menschen. Und möge er viel Frucht bringen. Und möge er gesund und heil wieder nach Hause kommen. Wir danken dir für unseren Pastor. Amen. Ja, und heute ist ein sehr spannendes Thema, wie gesagt. Und meine erste Frage an euch. Wer trifft Entscheidungen mehr aus dem Bauch heraus? Ja, so aus dem Bauch. Okay, wer trifft mehr aus dem Kopf heraus? Und alle anderen treffen gar keine Entscheidung. Das macht die Mama. Ja, was soll ich anziehen, Mama? Ja. Das ist wie in dem Witz, ne? Ja. Der kleine Fritz. Ja. Weiß nicht mehr, was er anziehen soll. Ist aus allem rausgewachsen. Denn der kleine Fritz ist 45. Ja, also wenn ihr die Entscheidung nicht selber trifft, dann trifft sie anscheinend jemand anders für euch. Also denkt nochmal nach, wer trifft die Entscheidung aus dem Kopf? Okay, wer trifft mit dem Bauch? Okay, es gibt keine Mitte, ne? Oder? Ja, und oder anders gefragt, wer trifft seine Entscheidung rational und wer mehr emotional? Also wer ist rational und wer mehr emotional? Okay, kurze Frage. Ihr hebt alle so die Hand, als ob ihr was kaufen würdet gleich. Wenn ja, aber ihr habt Angst, dass ihr, wenn ihr die Hand hebt, dass ihr dann... Ja. Oder habt ihr Angst, dass ich euch reinlege? Ja, und es ist wirklich so, dass ich euch leider enttäuschen muss. Was denkt ihr? Wie trefft ihr Kaufentscheidungen, wenn ihr etwas kauft? Rational oder emotional? Wer ist für rational? Wer ist für emotional? Ja, ein bisschen mehr. Alle, die die Hand bei rational gehoben haben, ich muss euch enttäuschen. Wenn der Mensch eine Entscheidung trifft, vor allem wenn er etwas kauft, ist das immer emotional. Und er begründet es im Nachhinein rational. Ihr kennt das, wenn man ein Auto kauft, der Mann vor allem, ja, super Felgen, ja, viel PS, Ledersitze, ja, ich habe auch so Auto ausgesucht und ich habe natürlich die Entscheidung emotional getroffen, aber ich muss das rational meiner Frau erklären, damit sie auch dem Kauf zustimmt. Versteht ihr, was ich meine? Ja, oder wenn man sich ein neues Handy kauft, jedes Handy, das mehr kostet als 100 Euro, wurde emotional gekauft. Denn rational ist dieses Handy nicht mehr als 100 Euro wert. Ja, was braucht ihr denn? WhatsApp, Telefonieren, Internet. Das kann man auch mit einem 80-Euro-Handy. Und alles, was da drüber ist, ist emotional. Aber im Nachhinein begründen wir rational. Oh, ich brauche das Handy für meine Arbeit. Nee, das ist viel schneller als das andere. Ja, und das liegt so gut in der Hand. Das fühlt sich ganz anders an. Ja, und ja, ist halt so. Das ist immer das beste Argument, ist halt so. Ja. Und wir Menschen handeln immer emotional. Versuchen es dann später aber rational irgendwie zu begründen. Ja, jeder, der was anderes denkt, ja, geht mal in euch und analysiert mal eure letzten Entscheidungen. Der Mensch handelt nämlich nur, er handelt nur, wenn er emotional bewegt wird. Du kannst einen Menschen rational nicht zu einer Handlung zwingen. Sollen wir wetten? Beispiel. Jemand isst zu viel und hat Übergewicht. Und du kannst ihm rational ihm alles erklären. Ja, du isst zu viel Zucker, ja, du trinkst zu viel Süßes, du sitzt zu viel, ja, du musst mehr Sport machen. Und was macht dieser Mensch? Er springt auf und denkt sich, ja, du hast mich überzeugt, ich gehe jetzt laufen. Nein, er bleibt sitzen und denkt sich, na und? Ja, ich fühle mich aber gut. Ja, noch tut das gar nicht weh. Außerdem ist da Sicherheitsspeck hier, falls ich untergehe irgendwann. So ein Rettungsring. Ja, ich mache viele Kreuzfahrten. Ja, und falls wir mal untergehen, dann möchte ich nur auf Nummer sicher gehen. Nein, dieser Mensch will natürlich keinen Sport machen. Warum? Weil er emotional nicht davon überzeugt ist. Das gleiche gilt für Rauchen, alle anderen schlechten Gewohnheiten, zu viel Fernsehen gucken. Du kannst dich rational totquatschen. Er wird nicht handeln, bis er nicht emotional bewegt wurde. Und wir Menschen, wir treffen ständig dumme Entscheidungen deshalb. Ja, und die Geschichte ist voller dummer Entscheidungen. Ja, ich habe hier ein paar interessante gefunden. Ja, Russland verkauft Alaska für 6,7 Millionen. Ja, für das Geld kannst du heute zwei Häuser in Düsseldorf kaufen. Oder Alaska. Ja, und man sieht, dass das im Nachhinein war das vielleicht doch nicht die beste Entscheidung.
Ja.
Aber der Zar brauchte halt dringend Geld. Ja. Oder ein Apotheker erfindet ein geniales Getränk und verkauft es für 5 Cent pro Glas, ja, sein Leben lang. Und dann, nachdem er stirbt, kauft ein Handelsmann das Rezept und macht daraus die wertvollste Marke der Welt. Coca-Cola. Der Apotheker war mit seinen 5 Cent pro Glas zufrieden. Ja, und das Rezept für einen Apfel und ein Ei zu verkaufen, war auch nicht die beste Entscheidung. Die zwei Brüder, die McDonald's gegründet haben, die dachten sich, Burger werden sich nicht landesweit verkaufen. Wir machen das nur hier in unserer Stadt. Das reicht. Und die haben dann ihr ganzes Konzept von McDonald's haben sie verkauft an auch so einen Handelsmann, ja, für 2,7 Millionen. Heute ist McDonald's 118 Milliarden wert. War nicht die beste Entscheidung, das zu verkaufen, oder? Und wir sehen, dass die Menschen ständig komische Entscheidungen treffen, wo man im Nachhinein denkt, oh nein. Ja, und wisst ihr, ich glaube, Gott, wenn er auf uns schaut, Ja, wenn er Hände und ein Gesicht hätte, würde er den ganzen Tag so machen. Ja, bei jeder Fehlentscheidung, die der Mensch trifft, ja, dann, oh nein. Ich habe dich doch gewarnt. Adam, ich habe doch gesagt, nicht vom Apfel essen. Und ich sehe das auch an meinen Kindern. Man sagt denen, tu das nicht. Und dann im Nachhinein denke ich, hätte ich das mal lieber nicht gesagt. Denn damit habe ich sie nur auf die Idee gebracht, genau das zu tun. Nicht in die Pfütze springen. Nicht mit dem Matsch spielen. Nicht die Spielzeuge kaputt machen. Ja, ich sage meiner älteren Tochter, sage ich ständig, lass Ariana in Ruhe, unsere kleinste Tochter. Und je mehr ich das sage, desto mehr ärgert sie Ariana. Bis Ariana heult. Ja, und so wie wir die Kinder sehen, die die ganze Zeit komische Entscheidungen treffen, wo wir als Erwachsene denken, oh nein, genauso sieht uns Gott, ja, wo wir komische Entscheidungen in unserem Leben treffen, und sich dann denkt, oh nein, nicht schon wieder. Ich habe es doch in mein Wort geschrieben, ich habe extra in der Bibel alles aufgeschrieben, und trotzdem macht der Mensch das. Und was ist der Grund dafür? Wir treffen schlechte Entscheidungen. Und wenn du heute mit deinem Leben irgendwie unzufrieden bist, oder irgendwas läuft nicht ganz so, wie du es dir vorgestellt hast, dann rate mal, wer schuld ist. Deine Entscheidung. Du bist heute der Mensch, der du bist, aufgrund der Entscheidung, die du in der Vergangenheit getroffen hast. Seid ihr hier? Du bist genau heute hier, weil du die Entscheidung dazu getroffen hast. Du hast die Arbeit, die du hast, weil du die Entscheidung dazu getroffen hast. Du hast so viele Kinder, weil du dich dazu entschieden hast. Du hast eine Frau, weil du dich dazu entschieden hast, sie zu heiraten. Hoffe ich jedenfalls. Könnt ihr da aufhören mit dem? Und du bist genau an dem Punkt des Lebens, weil du bestimmte Entscheidungen getroffen hast. Wenn du arm bist, dann deswegen, weil du arme Entscheidungen getroffen hast. Wenn du reich bist, weil du reiche Entscheidungen getroffen hast. Wisst ihr, und wir versuchen als Menschen immer die Schuld unserer Entscheidung auf jemand anderen zu schieben. Ja, denken wir zurück an Adam und Eva. Ja. Adam hat als erster ja, in die Frucht gebissen. Ah nee, Quatsch, Eva, die hat das dann dem Adam gegeben. Ja, aber Adam wurde als erster gefragt, Adam, was soll das? Und was sagt Adam? Die Frau hat mir die Frucht gegeben. Die Frau, und vor allem noch mit einem Vorwurf, die Frau, die du mir gegeben hast, hat mir die Frucht gegeben. So nach dem Motto, wenn ich mir die Frau ausgesucht hätte, dann wäre mir das nicht passiert. Also Gott, du bist schuld an allem. Ja, du hast mir die Frau untergejubelt. Ja, und manche Ehepaare reden so nach 10, 15 Jahren oder so. Ne? Und dann, ja, wer hat mir diesen Mann untergejubelt? Ja, wer hat mir diese Frau untergejubelt? Ja, das Interessante ist, wenn Männer Frauen heiraten, hoffen sie, dass die Frau sich nicht verändert. Aber sie verändert sich. Und wenn Frauen Männer heiraten, hoffen sie, dass der Mann sich verändert. Aber er verändert sich nicht. Und Adam hat deshalb die Gott die Schuld in die Schuhe geschoben für seine Entscheidung. Und Eva hat genau das Gleiche gemacht, sie hat dann die Schuld auf die Schlange geschoben. Sagt dann, ja, die Schlange hat mir das angeboten. Ja, und das zeigt unser Urinstinkt des Menschen. Wir sind so, wir schieben immer die Schuld auf jemand anderen für unsere Entscheidung. Seid ihr hier? Ja, wer hat das schon mal gemacht? Ja. Bist durch die Klausur durchgefallen? Wer ist schuld? Der Lehrer. Der Professor hat eine fiese Klausur gestellt. Die Fragen waren so gemein gestellt. Das ist nicht das, was wir gelernt haben. Das Gehalt ist viel zu gering. Wer ist schuld? Der Chef. Oder das Finanzamt. Das knüpft so viel Steuern ab. Ja, wir arbeiten, glaube ich, bis Juni nur fürs Finanzamt. Und natürlich ist deshalb das Finanzamt schuld, dass wir uns diesen Beruf ausgesucht haben. Aber es ist deine Entscheidung, wo du arbeitest, wie viel du arbeitest und wie viel du verdienst. Und wir haben in der Vergangenheit wahrscheinlich viele komische Entscheidungen getroffen. Also wer hat in der Vergangenheit Entscheidungen getroffen, die er heute bereut? Ja, also ich bereue einige Entscheidungen der Vergangenheit. Aber das kann man nicht mehr ungeschehen machen. Du kannst nicht einfach zurückgehen und den Anfang und nochmal von vorne leben. Aber was du machen kannst mit Jesus, ist ein neues Ende für dein Leben zu machen. Dass du mit Jesus deine Geschichte anfängst neu zu schreiben. Und dass Jesus all die Fehler und die Fehlentscheidungen deiner Vergangenheit sie ausradiert und du einen neuen Anfang machen kannst. Dafür ist Jesus gekommen. Seid ihr hier? Ja, und das ist heute mein Ziel für euch. Ja, dass ihr diese Entscheidung der Vergangenheit mit Jesus ausradieren. Und damit wir gute Entscheidungen treffen, worauf müssen wir hören? Auf unserem Bauch oder auf unseren Kopf? Ja, wir haben gerade gelernt, mit dem Kopf treffen wir auch nicht immer die besten Entscheidungen. Mit dem Bauch sowieso irgendwie komische Entscheidungen. Ja, andere sagen, ja, hör auf dein Herz. Dann frage ich mich, ja, was heißt das? Was ist denn das Herz? Ja, das ist ein bisschen abstrakt. Und deshalb habe ich eine Bibelstelle gefunden, die uns hilft, bessere Entscheidungen zu treffen. Wer möchte in Zukunft bessere Entscheidungen treffen? Ja, einige, sehr gut. Ich habe dazu eine Bibelstelle gefunden, die uns hilft. Lass uns aufschlagen. Römer 12, Vers 2. Römer Kapitel 12, Vers 2. Habt ihr es gefunden? Einige suchen gar nicht. Wisst ihr, was interessant ist? Was erfolgreiche Menschen zu Hause in ihrem Bücherregal stehen haben, wisst ihr das? Ein Fernseher? Notizbücher. Mit ihren eigenen Notizen. Ja, und sie, selbst wenn sie nie wieder darin lesen, allein die Tatsache, dass sie mitgeschrieben haben, sorgt dafür, dass sie hier mehr behalten. Ja, deshalb, wenn du erfolgreich sein möchtest, auch im Glauben, dann schreib mit. Denk mit. Und wir lesen Römer 12, Vers 2. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen möget, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Hier ist das Rezept für bessere Entscheidungen, für richtige Entscheidungen. Hier sagt Paulus, werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Mit anderen Worten, verändert euer Denken und dann werdet ihr euch verändern. Verändert euer Denken und dann werdet ihr bessere Entscheidungen treffen. Dann werdet ihr wissen, was der Wille Gottes ist. Dann werdet ihr wissen, was Gott für euch vorgesehen hat. Wenn wir unser Denken verändern. Wisst ihr, wir kommen oft in die Gemeinde und wir verstehen, ja, ich habe vieles falsch gemacht in der Vergangenheit, aber wir leben weiter in dem Muster, das wir gelernt haben. Und unser Denken verändert sich nicht. Wir fallen deshalb immer wieder zurück in unsere alten Verhaltensmuster und machen immer wieder die gleichen Fehler, weil wir unser Denken nicht verändert haben. Ja, hier steht, werdet verwandelt, also werdet neue Menschen, indem ihr euer Denken verändert. Was für eine Denkweise ist das? Dass wir lernen, so zu denken, wie Gott denkt. Und Paulus sagt, damit ihr wisst, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Um gute Entscheidungen zu treffen, musst du den Willen Gottes kennen. Was er mit dir vorhat. Und um das zu verstehen, musst du dein Denken verändern. Ja, und heute ist Jesus hier, um dein Denken zu verändern. Seid ihr mit mir? Ja, wer will sein Denken verändern? Ja. Ja, wenn du bessere Entscheidungen treffen möchtest, musst du verwandelt werden durch die Erneuerung deiner Gedanken. Wisst ihr, ihr kennt das ja immer, wenn man so aus einer Veranstaltung rauskommt und dann ist man total motiviert, was zu verändern. Ja, boah, ja, ich nehme jetzt ab. Ja, oder ich schreibe jetzt die besten Klausuren. Ich werde 6 Stunden am Tag lernen. Ich werde 12 Stunden am Tag arbeiten. Ich werde 9 Stunden am Tag beten. Und 26 Stunden Bibel lesen am Tag. Ja, und wir kommen mit so einer Motivation raus. Aber nach einer Woche ist das alles wieder weg. Warum? Wir handeln immer aufgrund unserer Glaubenssätze. So wie unser Wesen ist, so handeln wir auch. Das heißt, wir müssen nicht nur kurzfristig was verändern, sondern wir müssen unser ganzes Wesen verändern. Und das sagt Paulus, verändert euer Denken, damit ihr komplett neue Menschen werdet, damit ihr verwandelt werdet. Ja, deshalb, wenn du heute hier rauskommst, dann ist dein Denken noch nicht neu, nur durch eine halbstündige Predigt. Sondern es ist ein Prozess, dass du dauerhaft verwandelt wirst. Und erst wenn dein Wesen sich verändert hat, dann wirst du auch die richtigen Entscheidungen treffen. Wenn es nicht in deinem Glauben drin ist, dass Cola schlecht für dich ist, dann wirst du immer Cola trinken, weil du nicht daran glaubst, dass sie schlecht für dich ist. Wenn du nicht daran glaubst, dass Hausaufgaben gut für dich sind, dann wirst du nie Hausaufgaben machen. Seid ihr mit mir? Ja, wenn du nicht glaubst, dass sie dir etwas bringen, ja, du glaubst nicht dem Lehrer, der sagt, ja, du machst die Hausaufgaben nicht für mich, du machst die Hausaufgaben für dich. Ich persönlich habe das nie geglaubt. Ja, wieso sollte eine Gedichtsanalyse mir etwas bringen? Ich mache das nur für den Lehrer. Und wenn man das glaubt, dann macht man die Hausaufgaben nicht. Und ich habe die Hausaufgaben nicht gemacht. Solange, bis ich einen Tadel bekommen habe. Also, wisst ihr, was ein Tadel ist? Also nicht Tadel einfach nur, dass ich Ärger bekommen habe, sondern das steht dann in meiner Schulakte. Walter Epp macht keine Hausaufgaben. Weil ich nicht daran geglaubt habe, dass das etwas bringt. Wenn ich nicht daran glaube, dass Gebete etwas bringen, dann bete ich auch nicht. Ich handle aufgrund meiner Glaubenssätze. Und wenn ich nicht glaube, ja, dass Wissen und Fortbildung etwas bringt, werde ich auch nie ein Buch aufschlagen. Seid ihr hier? Deshalb müssen wir unsere Glaubenssätze verändern, tief. Ja, nicht oberflächlich, sondern tief im Innern unser Wesen verändern. Und dann werden wir langfristig die richtigen Entscheidungen treffen. Seid ihr hier? Ja. Und das wollen wir heute gemeinsam machen. Wir müssen denken, wie Gott denkt. Die Frage ist doch, wie schaffen wir das? Wie denkt Gott überhaupt? Die Bibel sagt ja, ja, niemand kann die Wege des Herrn ergründen. Ja, niemand ist so schlau wie Gott. Aber einige Sachen zeigt uns die Bibel, wie Gott denkt und wie Gott die Welt sieht. Und wenn wir lernen, wie Gott zu denken, dann werden wir die richtigen Entscheidungen treffen. Dann werden wir glücklich leben können und erfüllt leben können. Wisst ihr, als Jesus gekommen ist, hat er gesagt, ich bin gekommen, um euch Leben zu geben und Leben in Überfluss. Seid ihr hier? Ja, Jesus ist nicht gekommen, um dir was wegzunehmen. Jesus ist gekommen, um zu geben. Ein Leben in Überfluss. Nicht ein Leben, das so lala ist. Ja, wo man gerade noch so über die Runden kommt. Ja, ganz okay. Ja, Jesus ist gekommen, damit es ganz okay ist. Nein, Jesus ist gekommen, damit unser Leben in Überfluss ist. Ja, nicht Überfluss von Sachen, sondern Überfluss von Leben. Ja, Freude, Liebe, Frieden, das Ganze in Überfluss, dafür ist Jesus gekommen. Seid ihr mit mir? Ja, ihr könnt Jesus dafür Danke sagen, dass er gekommen ist, um uns sein Leben in Überfluss zu geben. Ja, lass uns Gott einen Applaus geben. Danke dir, Jesus. Für den Überfluss. Ja, Gott ist gut. Aber wie denkt Gott? Und wie können wir diese Denkweise von Gott übernehmen? Und ich habe mal geschaut, was für Denkfehler wir in unserem Kopf haben, die uns unser Leben schwer machen. Ich habe drei große Denkfehler gefunden. Es gibt natürlich viel, viel mehr. Und die Bibel ist voll davon, wo Menschen falsche Entscheidungen treffen. Ich habe jetzt hier die meiner Meinung nach wichtigsten drei Denkfehler. Fehler Nummer eins. Ich gehöre mir selbst. Das ist eine Denkweise unserer Welt. Ja, ich gehöre mir selbst. Ich bin mein eigener Herr. Mein Körper gehört mir. Ich gehöre mir. It's my life. Oh. Was für ein Effekt hier. Rechtzeitig. Ja. Ihr kennt das Lied von Bon Jovi, ne? It's my life, ja? Das Leben gehört mir. Ich gehöre mir. Und das, was ich will, das tue ich auch. Und das ist die Denkweise dieser Welt. Aber wie denkt Gott? Gott sagt in der Bibel, wisst ihr denn nicht, dass ihr ein Tempel des Heiligen Geistes seid? Und dass euer Körper nicht euch selbst gehört, sondern Gott. Ja, wer hat dir diesen Körper gegeben? Genauso ist es, wenn man verheiratet ist. Ja, dann gehörst du auch nicht mehr dir selbst. Ja, du gehörst deinem Partner. Und umgekehrt. Und wenn dann, ja, und wenn dann die Ehepartner sagen, ja, aber lass mich in Ruhe, ich will meine Zeit für mich und so weiter, ja, dann funktioniert das Ganze nicht. Das geht nicht mehr. Ja, dann kommt der Ehemann nach Hause, ja, legt die Eheurkunde auf den Tisch, sagt, Frau, du gehörst mir. Ja, und dann sagt die Frau, ja, und du gehörst mir, geh putzen. Du gehörst nicht mehr dir selbst. So denkt Gott. Genauso gehören deine Kinder nicht dir. Ja, manche Eltern behandeln ihre Kinder wie ihr Eigentum. Ja, habe ich gekauft beim Kiosk und ich kann damit machen, was ich will. Ist mein Kind. Das Kind gehört dir aber nicht. Denn alles, was gut und vollkommen ist, kommt vom Vater. Ja, und wir wissen, dass Kinder gut und vollkommen sind. Woher kommen sie also? Vom Vater. Ja, und die Kinder gehören dir deshalb nicht. Aber das ist eine Denkweise dieser Welt. Und wir treffen ganz viele dumme und falsche Entscheidungen, gerade aufgrund dieses Denkfehlers, wo wir sagen, ich gehöre mir selbst. Ich kann machen, was ich will. Und das ist die Ursünde des Menschen, wo der Mensch gesagt hat, ich kann machen, was ich will. Ja, ich kann in die Frucht beißen, wenn ich will. Ja, und ich mache das jetzt auch. Einfach, weil ich es kann. Denkfehler Nummer 2. Reich wird man vom Nehmen. Wisst ihr, in dieser Welt gibt es so diese Einstellung, man muss immer nehmen, nehmen, nehmen. Ja, so viel es gibt. Ja, пока дают надо брать. Solange es noch was zu holen gibt, muss man nehmen. Ja, wisst ihr, das war in so einem Jackie Chan Film, da kommen so die 5 Freunde so ins Restaurant, ja, und dann sagt der Kellner, ja, nehmen Sie bitte Platz. Ja, und dann sagt einer, ja, wir nehmen alles, was umsonst ist. Und genauso gehen wir an dieses Leben heran. Wir nehmen alles, was wir kriegen können, weil wir denken, dass wir dadurch reicher werden. Je mehr wir nehmen, desto mehr werden wir haben. Ja, reich wird man vom Behalten, ne? Hat Adenauer schon gesagt. Ja. Regel Nummer 1, ja, des Sparbuchs, ne, du musst so viel behalten wie möglich. Aber mit der Zeit merken wir, dass das nicht so richtig funktioniert. Leider merkt man das meistens viel zu spät. Mit 65 etwa. Wenn man dann seinen Rentenbescheid bekommt, 850 Euro Monatsrente für 40 Jahre hartes Arbeiten, dann denkt man sich, irgendwas läuft da falsch. Und diese Welt hat nicht verstanden, dass man reich wird vom Geben. Und die Bibel sagt das schon seit 2000 Jahren, steht geschrieben, geben ist seliger als nehmen. Seid ihr hier? Ja, und in unserem Kopf ist das so eine Explosion. Ja, so eine Gehirnexplosion. Wie kann das sein? Wie? Wie kann ich mehr haben, indem ich etwas abgebe? Das kann doch nicht sein. Ja, wie kann ich, wenn ich Minus habe, ja, plötzlich mehr haben? Ja, wenn ich etwas abziehe, dann wird das doch nicht mehr. Das ist doch einfache Mathematik. Ja, aber hier kommt das Gebot und das Gesetz von Saat und Ernte. Wenn du viel säst, wirst du viel ernten. Und was ist säen? Abgeben. Abgeben. Das ist Säen. Aber wir versuchen zu ernten, ohne vorher gesät zu haben. Ja, es ist auch, auch sozial, in Freundschaften ist das, läuft das genauso. Ja, wenn du merkst, deine Beziehung mit jemandem läuft nicht so gut, dann ist das immer der Fehler, dass du nimmst, bevor du gegeben hast. Du möchtest etwas ernten, bevor du gesät hast. Niemand hat mich lieb. Ja, wieso sollte auch? Du hast nichts gesät in die Menschen. Du willst die ganze Zeit nur nehmen von den Menschen. Du willst nur ernten. Ja, Lob, Anerkennung, Zeit. Aber wie viel hast du gesät vorher? Wie viel hast du gesät in andere Menschen? Wisst ihr, ich mag immer so Freunde, die sagen, boah, falls was, ruf mich an, ey, ruf mich an. Ich bin immer für dich da. Ja, und wenn du dann anrufst, Oma hat gerade Geburtstag. Ich muss lernen. Ich muss arbeiten. Ja, und da, und wenn du zu diesen Menschen gehörst, die immer beschäftigt sind, keine Zeit haben für andere Menschen, dann sähst du nicht in andere. Und dann kannst du auch nichts nehmen. Und dann wundere dich nicht, wenn du eines Tages ganz alleine bist. Ja, seid ihr hier? Ja, auch in Beziehungen gilt dieses Gesetz von Saat und Ernte. Im Reich Gottes gilt dieses Prinzip von Saat und Ernte. Ja, wenn du die ganze Zeit krank bist, wenn du die ganze Zeit Pech hast. Ja, es gibt Menschen, die haben ständig Pech. Wisst ihr, 10 laufen vorbei, ja, und einer stolpert da. Ja, dann 10 gehen schwimmen, einer rutscht aus, ja, und es ist immer der Gleiche. Ja, kennt ihr solche Menschen? Ja, es ist immer der Gleiche, ja. Jeder kriegt 5 Euro und einer verliert sie. Und es ist immer der Gleiche. Ja, damals war ich das immer. Ja, ich habe immer Geld verloren. Ja, man gibt mir 2 Mark gegeben, alle laufen zum Kiosk. Ja, ich habe 2 Mark. Ja, und ich komme da an und das Geld ist weg. Irgendwo unterwegs verloren. Ja, in Kroatien dann auch wurde mir das Taschengeld ausgezahlt. Ja, ich habe das in meine Badehose getan und bin schwimmen gegangen. Ja, und danach war das irgendwie weg, das Geld. Ja, und ständig. Ja, war ich derjenige, der immer Geld verloren hat. Ja, aber wenn du dich nicht dagegen wehrst, dann wird das dein Leben lang so bleiben. Ja, deshalb muss man dagegen beten und anfangen zu säen, damit es anders wird. Und wenn du heute arm bist, egal in welcher Beziehung, ich rede hier nicht nur von Geld, sondern ich rede auch in emotionaler Beziehung. Ja, wenn deine emotionalen Beziehungen arm sind, wenn du zu wenig Anerkennung bekommst, zu wenig Liebe, keine Freunde hast oder schlechte Freunde, dann liegt es daran, dass du nimmst, anstatt zu geben. Seid ihr hier? Ja, das ist nämlich ein Denkfehler, den viele unterliegen. Und Denkfehler Nummer 3 in unserer Welt, man gewinnt sein Leben, indem man es behält. Ja, wir versuchen immer unser Leben zu bewahren. Ja, der Mensch hat so einen Selbsterhaltungstrieb. Er möchte sich selbst immer bewahren. Und so bewahren wir unser Leben. So denkt diese Welt. Und man denkt, das ist normal. Und was sagt die Bibel? Jesus sagt, wer aber sein Leben gewinnen möchte, der sollte es verlieren. Genau andersrum. Und in unseren Kopf passt das nicht rein. Und wir denken, wie? Wie kann ich ein Leben gewinnen, wenn ich es verliere? Müsst ihr euch das so vorstellen? Ja, wenn ich meine Kinder, ja, also zum Beispiel mein Sohn, der hat ein Spielzeug in der Hand und ich möchte ihm gern ein größeres Spielzeug schenken. Ein sehr wertvolles Geschenk. Aber ich kann es ihm nicht geben, Weil seine Hände voll sind. Deshalb, was muss ich zuerst machen? Ich muss ihm das alte Spielzeug erstmal wegnehmen, damit ich ihm das neue geben kann. Und was muss mein Sohn tun? Er muss das Spielzeug erstmal abgeben, um das neue zu empfangen. Versteht ihr, was ich meine? Ja, wenn du von Gott bittest und bittest und bittest, aber festhältst an dem, was du bist und was du hast, wie soll Gott dir dann was Neues geben? Wir beten, Gott segne mich. Aber du hältst fest an deinen alten Gewohnheiten. Du sagst, oh Gott, ich will keine Dummheiten mehr machen. Aber du hältst fest an deinen Freunden. Dann sagt Gott, ja, dann kann ich nichts machen. Deine Hände sind voll mit deinen Freunden. Ich kann dir da nichts mehr geben. Und deshalb sagt Jesus, du musst dein Leben erstmal abgeben, um das ewige Leben zu gewinnen. Und das ist der große Denkfehler, dem wir häufig unterliegen. Und wir versuchen immer, unser Leben zu bewahren. Versuchen immer, einfach nur zu unserem Wohl zu handeln und denken, dass das gut für uns ist. Versteht ihr, was ich meine? Und Gott denkt genau andersherum. Er sagt, du musst dein Leben verlieren. Du musst dein Leben abgeben. Dann wirst du es gewinnen. Ja, du musst deine Sünden abgeben am Kreuz, um einen neuen Anfang zu bekommen. Wenn du dich an deiner Vergangenheit festhältst, dann kann Gott dir keine neue Zukunft geben. Wenn du dich einfach klammerst an deine alten Fehlentscheidungen. Ja, vielleicht hast du in der Vergangenheit nicht die beste Entscheidung getroffen. Ich habe auch nicht die beste Entscheidung meiner Vergangenheit getroffen. Aber wenn du an diesen Fehlentscheidungen festhältst, dann kann Jesus dir nicht helfen, um dir eine neue Zukunft zu geben. Deshalb sagt Jesus, du musst dein Leben verlieren, um ein neues Leben zu gewinnen. Und diese Denkfehler sind der Grund, warum wir mit unserem Leben so oft unzufrieden sind. Ja, warum es so oft nicht funktioniert. Und wir fragen uns, Gott, warum? Ich gebe mir doch Mühe. Aber wenn wir diese drei Denkfehler machen und versuchen, unser Leben zu bewahren, dann funktioniert das nicht. Und Jesus ist heute hier, um dein Denken zu verändern. Jesus ist heute hier, um deine Entscheidung zu verändern. Seid ihr hier? Und Jesus ist hier, um die Entscheidung deiner Vergangenheit auszulöschen und damit du von einem neuen weißen Blatt anfangen kannst. Ist das nicht großartig? Also ich finde das großartig. Ja, wenn mir jemand die Chance gibt, die Möglichkeit, von einem weißen Blatt neu anzufangen. Und das ist der Grund, warum Jesus auf die Erde gekommen ist. Er hat gesehen, Gott hat gesehen, der Mensch trifft immer wieder die falschen Entscheidungen. Egal wie oft man uns gesagt hat, sündige nicht, trotzdem tun wir es wieder. Und damit wir das nicht mehr tun, müssen wir ein neues Wesen bekommen. Einen neuen Anfang. Und dafür ist Jesus gekommen, um uns einen neuen Anfang zu geben. Wisst ihr, als Jesus am Kreuz gestorben ist, dann hat er unsere Sünden auf sich genommen. Aber er hat uns auch die Möglichkeit gegeben, ein neuer Mensch zu werden und in Zukunft nicht mehr zu sündigen, weil unser Inneres sich verändert hat. Wisst ihr, von außen können wir das nicht schaffen. Ja, durch Motivation und Anstrengung können wir es nicht schaffen, nicht zu sündigen. Wir schaffen es nicht, ein guter Mensch zu sein. Wir können das nicht von einfach so von außen heraus. Wir müssen von innen neu geboren werden. Und dann verändern sich auch unsere Handlungen und unsere Entscheidungen. Und dafür ist Jesus gekommen. Damit du ein neuer Mensch wirst und deine Entscheidungen in Zukunft besser sind und richtig und nach dem Willen Gottes. Und so wie wir gelesen haben in Römer 12, 2, dass wir erkennen können, was der Wille Gottes ist und dass du dann danach leben kannst und ein erfülltes Leben hast. Wisst ihr, jedes Mal, wenn wir am Willen Gottes vorbeileben, dann wird unser Leben traurig. Ja, das tut dann weh. Ja, wisst ihr, was die Definition von Sünde ist, die Übersetzung? Ja, es kommt aus dem Griechischen, hieß es, übersetzt, am Ziel vorbei. Das Wort, das in der Bibel benutzt wird für Sünde, was bei uns Sünde übersetzt wird, heißt, am Ziel vorbei. Das heißt, Gott hat einen Willen für unser Leben, ein Ziel für uns. Wo er sagt, so stelle ich mir dein Leben vor. Und jedes Mal, wenn wir da daneben greifen und am Ziel vorbeileben, dann ist das Sünde. Mehr ist das nicht. Gott hat einen Willen für uns und wir leben an diesem Willen vorbei. Vielleicht bist du kein schlechter Mensch. Ja, du hast niemanden getötet. Du hast noch nie was geklaut. Und du machst deine Steuererklärung. Aber wenn du am Willen Gottes vorbeilebst, dann nennt die Bibel das Sünde. Und dafür ist Jesus gekommen, damit wir den Willen Gottes erkennen und dem Willen Gottes leben. Ja, und das ist die beste Entscheidung, die man treffen kann. Wisst ihr, eine der besten Entscheidungen meines Lebens habe ich vor 14 Jahren getroffen. Ja, als ich mich mit 16 Jahren dazu entschieden habe, mein ganzes Herz, mein ganzes Wesen Gott abzugeben. Ja, niemand wird als Christ geboren. Ja, und nur weil ich mein Leben lang in der Gemeinde war, heißt es nicht, dass ich automatisch Christ bin. Ja, wie Reinhard Bonke gesagt hat, nur wenn du in der Garage schläfst, wirst du kein Auto. Aber ich musste deshalb selbst die Entscheidung treffen, mein Wesen zu verändern, mein Herz Gott abzugeben. Das war eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Meine Frage an dich heute. Wie sieht es mit deinen Entscheidungen aus? Möchtest du in Zukunft nach dem Willen Gottes leben? Möchtest du ein erfülltes Leben haben? Möchtest du eine glückliche Familie haben? Ja, möchtest du zufrieden morgens aufwachen? Frei von Schuld? Dann liegt es an einer Entscheidung. Ob Jesus dein Herr ist oder nicht. Aber wenn du sagst, alles soll beim Alten bleiben, ja, es ist mir total egal, was Gott denkt, ich mache mein eigenes Zeug, ja, dann musst du dich nicht für Gott entscheiden. Dann kannst du bei deinem Alten weiterleben. Aber wenn du diese Chance, die Gott dir heute gibt, wahrnehmen möchtest, wenn du nach dem Willen Gottes leben möchtest und von neu anfangen möchtest und die richtigen Entscheidungen in Zukunft treffen möchtest, dann ist Jesus heute hier, um dir diese Chance zu geben. Lass uns gemeinsam aufstehen.